Morgen euch allen. Schön, bist du heute Morgen da. Schön, dürfen wir miteinander Gottesdienst feiern. Wir sind bei der letzten Predigt angekommen von unserer Serie Die Zehn. Und sie nennt sich Gierfrei. Wir haben jedes Mal zum Handout noch so ein Blatt abgegeben. Das war jedes Mal etwas anderes. Vielleicht haben sie gemeint, sie geben es gleich. Aber nein, das war jedes Mal etwas anderes. Ich hoffe, ihr habt es auch gemerkt. Auch das Mal, das ist ja wirklich zusätzliche Informationen, die ihr mitnehmen dürft und daheim noch ein bisschen studieren können zu diesem Gebot. Und ich glaube, irgendwo ist auch die Homepage drauf, wo man eigentlich das her, die Ideen her haben, wo ihr auch noch drauf schauen dürft. Als erstes, wenn wir heute Morgen das Gebot mal anschauen, lesen, dann schauen wir wieder einen Clip, wie jedes Mal. Dann wollen wir uns ein paar Gedanken zum Wort Gier, zum Wort Begehren machen. Und zum Schluss wollen wir dann schauen, was für einen Wert wir aus diesem Gebot heraus lehren oder umsetzen. Zum Vers. Das ist 2. Mose, Vers 17, 20, Vers 17, dort steht, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Bevor es weitergeht, schauen wir den Clip an.
Sandra ist dankbar. Sie freut sich über ihre Familie, ihre Freunde, über ihr ganzes Leben und geht so jeden Morgen fröhlich in den neuen Tag. Doch mit der Zeit wird sie in ihrer Freude immer wieder abgelenkt, denn ihre Freunde erzählen ihr, was sie alles besser haben. Peter konnte auf Kosten des Arbeitgebers ein halbes Jahr in die USA. Andrea hat sich eine neue Gitarre zugelegt, genau die, die Sandra doch auch so gerne hätte. Und frustriert fragt sich Sandra, wie Mario sich diese neue Wohnungseinrichtung leisten kann. Und zur Hochzeitsfeier von Marianne mag Sandra schon gar nicht mehr gehen. Die mit ihrem Macho. Sandras Blick fällt auf ein Plakat. Und plötzlich sieht Sandra wieder, was in ihrem Leben alles gut ist. Nein, entscheidet sie. Neid soll in meinem Leben keinen Platz haben. Danke Gott für mein Leben. Es ist ein gutes Leben.
So einfach ist es. Können wir wieder heim? Nein, wir machen schon noch ein bisschen. Das 10. Gebot ist ein Gebot, das mehr an unser Herz appelliert als an unser Machen. Zuerst wollen wir eben, habe ich gesagt, das Wort Begehren ein bisschen anschauen. Bei diesem Wort geht es eigentlich darum, um ein inneres Verlangen, um ein inneres negatives Verlangen. Etwas, das, wenn es sich entfaltet, dass es eigentlich zerstörerisch auswirkt auf unser Leben. Wichtig im Voraus, die Bibel will nicht sagen, wir sollen kein Verlangen haben, kein Begehren, sondern einfach immer nivelliert leben, schön. Das ist wichtig, dass wir das behalten durch die Predigt. Das will die Bibel nicht. Es geht um das Verlangen, das eben schlussendlich zerstörerisch wirkt in meinem Leben. Das Wort oder das Verbot vom Begehren verbietet eben nicht jedes Verlangen, sondern es verbietet eigentlich das, der Neid, das neidische Verlangen, das missgünstige Verlangen, das zerstörerische Verlangen. Eigentlich das Verlangen, das Beziehung auch zu meinem Nächsten kaputt macht oder verderbt. Begehren hat viel mit Neid zu tun. Der Neid, der vertreibt eigentlich nicht, dass der andere etwas hat, was ich nicht habe, oder dass der andere, wie man schon gehört hat, etwas geniessen kann, was ich nicht geniessen kann. Vielleicht eben das Meer oder der Stau am Gotthard. Am Neid ist es wichtiger, am anderen, das, was er hat, wegzunehmen, zerstören, als es überhaupt selber zu haben. Der Neid bedeutet auch, dass man eigentlich alles daran setzt, das zu erreichen, was man eben beim anderen vielleicht sieht oder was der andere hat oder was der andere erreicht hat. Und durch das kann sich nicht selten auch ein ganz ungesunder Ehrgeiz entwickeln. Der Neid und das Begehren, das entsteht meistens dort, wo man sich vergleicht. Dort, wo ich mich anschaue und den anderen anschaue und dann denke, wow, was der nicht alles hat oder die, was ich nicht habe. Was für ein Talent der hat. Oder hat die schönere Frau oder der schönere Mann. Oder hat die bessere Gesundheit als ich. Oder hat einfach das dickere Portemonnaie als ich. Dort funktioniert der Neid sehr gut. Er funktioniert am besten, wenn ich mich ständig vergleiche. Es geht darum, dass ich das will, was der andere hat. Und vielleicht, wenn man hier vorne schaut, kann man auch ein bisschen neidisch werden und denken, wow, so einen Spatz hätte ich auch schon lange gerne in der Stube. Nein, es ist also ein Habicht, habe ich mir erkundigt. Ein weiblicher Habicht. Die sind grösser als die Männchen. Das kann auch neidisch machen. Oder man sagt, ja, so ein Schöckeli jetzt wäre etwas Feines. Wer hat die Lust, so ein Schöckeli zu haben? Noch eins. Ja. Der Andi hat ja einen grossen Geburtstag gehabt, gell? Genau. Ja, Neid. Etwas haben, das man nicht haben kann. Und jetzt hat es ja zwei, die haben ein Schöckeli bekommen. Ich nicht, oder? Ich gehe wieder einmal leer aus. Wie immer, oder? Die anderen heim und ich nicht. Es hat mal ein gesagt, in dem Moment, in dem aus einem ruhigen und zufriedenen Menschen ein Vergleicher wird, beginnt der Neid, ihn zu zernagen. Neid, Habgier, Begierde, das ist die Wurzel von vielen Sünden, von vielen Fehlern, die wir im Leben machen. Im Jakobus lesen wir, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Tut alles, um eure Gier zu stillen. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Leider ist es beim Menschen nicht selten so, dass er das am meisten will oder tut wertschätzen, was er eben gar nicht haben kann. Und dass ihm das viel wichtiger ist, als das, was er schon hat. Dass wir das, was wir nicht in unserem Besitz haben, als schöner, als wichtiger bewerten, als das, was wir schon haben, dass wir das schätzen. Kennst du das selber? In deinem Leben? Tausch dich doch mal kurz mit deinem Nachbarn aus, wie dir das so ein bisschen geht. Dass du das, ob du das auch kennst. Wenn du nicht austauschen willst, dann schau einfach geradeaus. kannst du für dich auch einfach im Selbstgespräch ein bisschen die Frage beantworten. Geht es dir auch so, dass du das, was du nicht hast, mehr bewertest als das, was du schon hast? Ihr könnt gerne nach dem Gottesdienst noch weiterreden. Es ist zwar schon ein Zeitchen her, von einem Freund eingeladen worden, das Wochenende auf Adelboden gehen, in seine Ferienwohnung. Und dann hat er uns eingeladen, zwei Tage mit einem Mountainbike dort durch die Berge zu rösseln. Und das war so cool gewesen. Also recht Spass gemacht, muss ich sagen. Und vorher, ich gehe ja öppe biken, man sieht es mir nicht an, aber ich mache das zwischendurch. Und Die E-Biker, die man manchmal sieht, hier am Homberg, ich habe einfach müde gelächelt. Und wenn sie mich überholt haben, haben sie ignoriert. Und haben gesagt, nein, das wollte ich nicht. Vielleicht mit 60 Jahren, aber jetzt bin ich noch jung, oder? Ich kann noch trampen und ich gehe ja wegen dem Velofahren und schwitzen, dann brauche ich nicht einen Elektromotor. Also, nein, die ignoriere ich. Aber nachher bin ich selber gefahren, ein Wochenende lang. Und eben mein Kollege hat selber schon so eins gehabt. Und seitdem ist interessant, oder? Immer wenn ich so ein E-Bike sehe, denke ich, ja, das wäre schon cool, oder? So eins zu haben. Also wenn ich jetzt gerade ein bisschen zu viel Geld hätte, wahrscheinlich, ja, das würde mir, ja, das wäre mir schon noch Spass, oder? Und so wächst das Begehren in einem. Und vorher habe ich das können ignorieren, bewusst. Das hat mir wirklich keins wollen. Und plötzlich wächst etwas, weil der andere den hat. Und ich durfte es sogar noch erleben. Und dann entwickelt sich ein Begehren, das ich jetzt verdrängen muss. Ich hoffe, ich schaffe es. Genau. Das 10. Gebot setzt sich gegen die menschliche Gewohnheit ein. Und zwar im Sinn, dass der Mensch, also du und ich, glaubt, im Besitz oder in dem, was ich habe, finde ich meine Identität. Und das zeigt sich schon ganz am Anfang in der Bibel bei Adam und Eva. Sie haben von allen Bäumen im Garten dürfen essen. Aber von einem nicht. Und wo ist das Begehren? Wo ist das Verlangen angekommen? Genau zu dem einen Baum, oder? Dort sind sie versucht worden. Dort ist das Begehren und Gier, sagen wir, entwickelt worden. Von dem musst du nehmen. Den hast du nicht. Alle anderen hast du ja. Dann entwickelt sich es auf das, was man eben nicht hat. Gier und Begierde ist ein Verlangen, das sich nicht einfach auf die Sachen beschränkt, die wir wirklich brauchen. Ich brauche ja kein E-Bike. Wieso auch? Es geht mir gut. Ich habe ein Velo. Ich habe wunderbare Busse, wenn es braucht, und Züge. Ich darf das Mino-Auto brauchen. Ich brauche ja kein E-Bike. Aber die Gier oder das Begehren geht eben auf das, was ich vielleicht gar nicht brauche. Und doch will ich es. Und viel tiefer eigentlich hinter der Gier oder hinter dem Begehren steckt noch etwas anderes. Ich glaube, es steckt die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Zufriedenheit, Erfüllung zu haben. Und das Problem ist, dass bei allem, was wir besitzen, bei allem, was wir auch noch nicht haben, bei allem, was wir werden herstellen und machen, wir werden nie die Sehnsucht in uns mit dem können stillen. Du findest deine Identität nicht im Besitz. Und auch wenn wir das wissen, auch wenn das uns präsent ist, kann gleich in uns so ein Wildbach von Begierden und Gelüst immer wieder neu entspringen oder überborden. Etwas in uns, in unserem menschlichen Wesen, ist einfach mit der reinen Vernunft nicht fassbar. Das ist wie ein Geheimnis, etwas, das eben unseren Verstand oder unsere Vernunft übersteigt. Es ist so ein Durst, ein unersättlicher Durst. Nach dem, was der andere hat. Und sei es jetzt laut dem Gebot, sei es nach Familie, Haus, Mann, Frau, Arbeit, sei es Ferien, Velo, was auch immer, Kleider, Aussehen, Gesundheit, dass man nach dem begehrt, was der andere hat. Und das Unersättliche richtet, ist eigentlich ein Wunsch von etwas anderem in uns innen. Etwas, das eben nicht erfüllt werden kann, außer Gott selber erfüllt es. Es ist das, was eben auch bei Adam und Eva war. Man will sein wie Gott. Der Mensch. Jeder Mensch, glaube ich, der treibt den Hunger in sich nach Gott. Wieso? Weil er ein Geschöpf ist. Weil er geschaffen worden ist von Gott. Und in dieser Welt gibt es nichts, aber auch gar nichts, der diesen Durst, den Hunger nach Gott kann stillen kann. Außer er selber. Nur er kann unseren Seelenhunger, unseren innersten Durst stillen. Und der Hunger drückt dann schon der Psalmist aus. Im Psalm 42. Meine Seele dürstet nach Gott. Nach dem lebendigen Gott. Und der Kirchenvater Augustinus, er hat zu dem Durst und zu dem Hunger geschrieben: Zu dir hin hast du uns erschaffen, o Gott. Und unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe gefunden hat in dir. Der Hunger nach Gott kann nur mit Gott selber gestillt werden. Und wird er nicht mit dem gestillt, dann ist das so ein bisschen wie ein unersättliches Tier, wo zum Teil keine Grenzen mehr kennt, wo sich auflehnt eben gegen Gott. Und das kennen wir oder sehen wir in dieser Welt, wenn wir rausschauen. Aber ich glaube auch, dass wir das kennen in unserem eigenen Leben, oder ich zumindest. Und wie ich schon gesagt habe, schon die ersten Menschen sind mit dem versucht worden, dass wenn sie von dem einzigen Baum essen, der verboten ist, werden sie sein wie Gott. Sie werden am Platz von Gott gestellt. Sie werden sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und da liegt die Versuchung. Und da hat uns aber Gott auch die Schranke gesetzt. Wir sind Menschen. Wir sind von Gott geschaffen, sein Geschöpf. Und wir können selber nicht Gott sein. Und das führt uns eigentlich wieder zum ersten Gebot, wo heisst: Ich bin der Herr, dein Gott. Und das erste Gebot ist eigentlich eng verknüpft mit dem letzten Gebot. Manchmal staunt man immer wieder, zu was Menschen fähig sind. Und gleichzeitig müssen wir sagen, ja, eigentlich wissen wir es ja, dass aus unserem tiefsten Herzenskeller Unglaubliches und Unheimliches kann aufsteigen kann. Schon nur an Gedanken manchmal oder eben auch an Taten. Und das hat Jesus auch schon gesagt in Matthäus 15, wo er sagt, aus dem Herz kommen böse Gedanken, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Und da geht es jetzt nicht primär um Menschen, die nichts von Gott wissen wollen. Das sind Kämpfe, die wahrscheinlich jedes Herz hier und dort mal kennt. Und wie schaffen wir es denn? Diesen Kampf, diesen Nöten, dieser Sklaverei, sagen wir mal, dieser Gefangenschaft sind gekommen. Da können wir eigentlich auch wieder auf den ersten Vers oder auf den zweiten Vers in den 10 Geboten schauen, wo steht: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Er ist der, der uns dort daraus führt. Jesus, durch seinen Sohn Jesus. Er, der unser Befreier ist. Er, der weiss, was in uns steckt, und das Gute und das Schlechte. Er steigt mit uns zusammen in diesen Seelenkeller. Und er bekämpft die bösen Triebe in uns. Jesus ist der befreit von Gier. Wenn er Raum und Platz in unserem Herz einnimmt und überkommt, dann kommt auch Freiheit und Zufriedenheit in unser Herz. Wir lesen: Sein Geist ist der in die Freiheit führt. Sein Geist ist der uns hilft, einen Weg zu gehen, der eben nicht von der Gier, nicht von der Begierde oder vom Haben-Wollen geprägt ist. Jetzt, wie sieht denn der Weg aus dem Begehren, aus dieser Gier? Was sagt uns die Bibel, welchen Wert sollen wir denn stattdessen leben? Ich glaube, einer der besten Wege, dagegen oder dem nicht zu begegnen, ist Zufriedenheit. Zufrieden ist man dann, wenn man eingesehen hat, dass es auf dieser Welt zuallererst mal keine völlige Chance für Gleichheit hat. Also, es wird nie gleich sein. Ich werde nie das Gleiche haben wie der andere. Begabungen werden nie gleich sein. Die Stärken werden nie gleich sein. Die Schwächen zum Glück auch nicht. Die Möglichkeiten, die wir haben, auch wenn wir im gleichen Land leben, im gleichen Dorf aufgewachsen sind und vielleicht sogar noch in der gleichen Familie, wir haben nicht das Gleiche schlussendlich und werden nicht das Gleiche erreichen. Aber es muss auch nicht schlechter oder besser sein. Zufriedenheit macht sich dort Platz oder nimmt sich dort Raum ein, wenn ich einsehe, dass ich nicht vom Glück, dass ich nicht am Glück vom anderen nachjagen soll, sondern dass ich einfach zufrieden sein kann mit dem, die ich habe. Im 1. Timotheus schrieb der Paulus: Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchungen und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztendlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Knallhart ist er da, Paulus. Nichts haben wir mitgebracht in die Welt, mit leeren Säcken sind wir gekommen. Nichts können wir mitnehmen aus dieser Welt, mit leeren Säcken. Wenn wir überhaupt haben, werden wir weggehen von dieser Welt. Und wir Menschen, wir wünschen sich doch so oft, diese Sachen festzuhalten. Wir suchen Ehre. Wir versuchen uns gegen alles Mögliche abzusichern, zum sicher sein. Doch wenn wir mal vor Gott stehen, können wir überhaupt nichts von dem allem mitnehmen, von dem Reichtum. Wir stehen einfach da vor ihm, mit nichts in der Hand. Und so schreibt der Paulus, wenn wir Essen haben und wenn wir Kleider haben, dann geht es uns doch schon mal gut. Das ist doch schon mal eine Grundlage, da kann man schon mal zufrieden sein. Und das Wort Verkleider bedeutet da eigentlich etwas, um sich zu bedecken. Man könnte also auch sagen, wenn ich Essen habe und ein Dach über dem Kopf, das ist schon längstens genug. Da kann ich schon zufrieden sein. Der Paulus schreibt, wir sollen uns daran genug sein, das genügen lassen. Eben zufrieden sein an dem, mit dem Essen, mit dem Dach über dem Kopf. Oder wir können es auch noch so verstehen, dass er sagt, wenn du Essen und ein Dach über dem Kopf hast, bist du schon zufriedengestellt. Und so eine Zufriedenheit, ich finde, die hat eine wunderbare Nebenwirkung, die auf keiner Packungsbeilage steht. Wer mit weniger zufrieden ist oder wer mit wenig zufrieden ist, der hat mehr für andere. Wer mit wenig zufrieden ist, hat mehr für andere. Wer in Bescheidenheit lebt, der kann auch weitergeben. Und ich bin überzeugt, dass gerade geben auch etwas ist, was uns zufrieden macht. Und schließlich hat Jesus auch gesagt, geben ist seliger denn nehmen. Das bedeutet, wenn du Zufriedenheit suchst, dann fang an von teilen, fang an von geben, verschenken. Wir haben kürzlich Möbel weggegeben, die wir von unseren Kindern her nicht gebraucht haben und haben irgendwie gehört, eine Migrantin könnte die brauchen. Und wenn man so etwas weggeht, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wenn man so etwas weggeht, das macht zweimal Freude. Sie hat mega Freude gehabt, dass sie die Möbel bekommen hat. Und wir haben Freude gehabt, dass es jemand noch braucht und dass wir es weitergeben können. Und ich glaube, das ist etwas, was auch Zufriedenheit gibt im Leben. Neben der Zufriedenheit finden wir noch eine zweite Alternative zu der Habgier im Neuen Testament. Und zwar ist das auch eine Form von Begehren. Aber es ist eine positive Form. Und es geht hier um eine Leidenschaft, um ein Feuer, um ein Streben nach dem Reich von Gott. Und Jesus hat das so formuliert. Wir kennen den Vers. Trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und unserer und seiner. Nicht unser. Ich fange nochmal an. Trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles hinzugefügt werden. Oder in einer anderen Übersetzung steht es so: Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Da geht es auch um Leidenschaft und Begehren. Und da wird das Begehren und die Leidenschaft sogar gesegnet. Wir sollen unser Herz, unser Verstand nach dem Reich von Gott, nach dem Himmelreich ausstrecken. Im Kolosser steht, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und da bei dem Reich von Gott, bei dem Himmelreich, sagt uns die Bibel, da sollen wir uns unsere Wünsche oder unser Verlangen darauf ausrichten. Nach dem sollen wir streben, nach dem sollen wir hungern. Da dürfen wir gierig sein. Unser Verlangen soll also auf das Reich von Gott ausgerichtet sein. Und das Verlangen bewahrt uns dann davon, dass wir unsere Gier an einem falschen Ort stillen. Und wenn dich das Thema interessiert, dann reserviert schon mal den 22. bis 24. November in der Agenda, weil dann haben wir eine MINO-Konferenz und dann werden wir genau über das Thema miteinander unterwegs sein. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünsche, es würde schon brennen. Man könnte mit dem eigentlich schon fast die 10 Gebote zusammenfassen. Streben wir mit einer feurigen Leidenschaft, mit unseren leidenschaftlichen Wünschen nach dem Reich von Gott? Und wie machen wir denn das? Und dann sagt die Bibel eigentlich wieder ganz etwas Einfaches. In dem, dass wir Gott lieben mit unserem ganzen Herz, mit unserer ganzen Seele und mit all unserer Kraft. Und auch unseren Nächsten wie mich selber. Amen. Jesus, ich möchte dir danken. Ja, dass du uns Möglichkeiten gibst. Immer wieder neu. Dass wir nicht von dieser Gier, von dieser Welt uns bestimmen lassen. Und ich bitte, dass du das Feuer in uns immer wieder neu anzündest, dass wir einen Hunger bekommen, eine Leidenschaft haben, ein Verlangen haben nach deinem Reich, nach deiner Herrlichkeit, dass dein Himmel Teil wird in unserem Leben, in unserem Alltag, immer wieder neu. Du siehst mein Leben dort, wo das abflacht oder dort, wo es nicht vorhanden ist. Und du siehst das bei jedem von uns und ich bitte, dass du dort reinkommst mit deinem guten Geist. Und dass du den Hunger in uns wieder ganz neu weckst. Dass wir gierig sind nach dir, hungrig sind nach dir. Dass der Trieb in uns, der vielleicht manchmal da ist, etwas zu haben oder etwas zu besitzen, dass der mit dir gestillt sein darf. Und dass du Zufriedenheit, Bescheidenheit schenkst, immer wieder neu in unserem Leben. Denn wenn wir die haben, dann haben wir schon so einen Reichtum in unserem Leben, wo alle Reichtum von dieser Welt übersteigt. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus. Amen.